18. Februar 1519. Der Hafen von Havanna auf der Karibikinsel Fernandina, dem heutigen Kuba. Überstürzt stechen an diesem warmen Frühlingstag 11 Schiffe mit insgesamt 500 Mann Besatzung in See. Ihr Befehlshaber ist der 34-jährige Hernán Cortés. Der ehrgeizige Mann, der aus dem niederen spanischen Adel stammt, lebt bereits seit 14 Jahren in den spanischen Überseekolonien. Er ist zwar zum wohlhabenden Kolonialherrn und angesehenen Guts- und Goldminenbesitzer aufgestiegen, aber er hat bisher an keiner Expedition teilgenommen. Seit 4 Jahren ist er mit der Spanierin Catalina Juárez verheiratet. Keineswegs freiwillig, sondern auf Druck des kubanischen Gouverneurs Diego Velázquez, mit dem die junge Frau verwandt ist. Dieser Gouverneur ist es auch, der Cortés beauftragt, eine Expedition an die mexikanische Küste zu leiten. Erkunden, aber nicht erobern, so lautet der Auftrag. Der große Eifer jedoch, mit dem sich Cortés in die Ausrüstung der Flotte stürzt, lässt den Gouverneur misstrauisch werden.
Velázquez hatte versucht, ihn von dieser Expedition noch zurückzuholen, aber da war Cortés bereits losgesegelt und man konnte ihn nicht mehr stoppen.
Erzählt Nikolai Grube, Professor für Altamerikanistik von der Universität Bonn. Für den ehrgeizigen Cortés ist mit dem Kommando über die Expedition endlich eine Chance gekommen, seine im Verborgenen gehegten Ambitionen und Träume zu verwirklichen. Wie so viele Männer der damaligen Zeit will auch er durch Eroberungen zu Ruhm, Ehre und Reichtum kommen.
Cortés war sicherlich ein sehr geltungssüchtiger, machthungriger Mensch, hat sich ja auch später noch an vielen anderen Expeditionen beteiligt. Er hat keine militärischen Vorkenntnisse gehabt, er ist Jurist gewesen, er hat ja studiert in Salamanca, kommt zwar aus kleinen Verhältnissen, hat sich aber hochgearbeitet. Vielleicht ist das auch der Grund für sein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis gewesen.
Immer wieder handelt er gegen Verordnungen und Befehle wie die seines Vorgesetzten, des Gouverneurs Velázquez, obwohl er weiß, dass ihn das Kopf und Kragen kosten kann. Deshalb setzt er alles daran, Karl den V., den spanischen König und deutschen Kaiser, zu beeindrucken und für sich zu gewinnen. Er sendet Fürsprecher an den spanischen Königshof, schickt dem Herrscher immer wieder prächtige Geschenke und auch seine eigenen Leute weiß der Mann aus der spanischen Provinz zu beeindrucken.
Ich glaube, darin lag tatsächlich seine Genialität. Er wusste, seine eigenen Leute zusammenzuhalten und auch in gefährlichen Situationen zu motivieren.
Als Cortés im Frühjahr 1519 mit seiner Flotte an der Küste Mexikos landet, um das Reich der Azteken für die spanische Krone zu erobern, weiß er, dass er nicht auf militärische Stärke oder gar Überlegenheit setzen kann. Seine Truppe umfasst gerade mal 600 Mann, 16 Pferde und einige Kanonen. Wie Nikolai Grube erläutert, wird die Bedeutung der waffentechnischen Überlegenheit der Spanier überschätzt.
Allein schon der Transport dieser schwerfälligen Kanonen über die Bergpässe auf Höhen von 2.000, 3.000 Metern dürfte extrem beschwerlich gewesen sein. Wir wissen auch aus späteren Quellen von den Spaniern selbst, dass sie sich über ihre schwerfällige Ausrüstung beschweren, über die unflexible Taktik. Ich denke, dass die Azteken zwar, sagen wir mal, waffentechnisch unterlegen gewesen sind, aber sehr viel angepasster haben Kriegs führen können. Sie konnten sich verstecken, sie kannten das Terrain, sie hatten leichte Waffen, waren viel beweglicher.
Als sich Cortés anschickt, von der mexikanischen Küste ins Landesinnere zu ziehen, regt sich bei einigen in der Mannschaft Widerstand. Sie fordern die Rückkehr nach Kuba. Kurzerhand lässt er die gesamte Flotte vernichten. Eine andere Strategie von Cortés heißt Überlegenheit durch Informationsvorsprung. Wissen ist Macht. Gezielt beschafft er sich Informationen über die Geografie und die politische Situation im Land. Und wie kein anderer vor ihm, bemüht er sich von Anfang an um die sprachliche Verständigung mit den Einheimischen.
Da hatte er nun einen Glücksfall oder einen doppelten Glücksfall. Denn auf der einen Seite hatte er Jerónimo Aguilar. Das war ein Spanier gewesen, der 1511 bei einem Schiffbruch an der Küste von Yucatans angelangt war, von den Maya gefangen gehalten wurde, aber die Sprache gelernt hatte, die Maya-Sprache, und nun einer der ersten Spanier war, der beide Sprachen konnte.
Gleich zu Beginn der Expedition läuft Cortés mit seiner Flotte die Insel Cozumel vor der Küste von Yucatan an und lässt nach dem vermissten Spanier suchen. Vergeblich. Doch im letzten Augenblick taucht Aguilar auf und Cortés nimmt ihn als Übersetzer mit an Bord. Im weiteren Verlauf der Expedition entlang der mexikanischen Küste geraten Cortés und seine Leute in eine erste kriegerische Auseinandersetzung mit einem Maya-Stamm. Er setzt Kanonen und Pferde ein, die bei den Maya unbekannt sind, und sorgt so für große Verwirrung bei den Gegnern. Und immer wieder lässt er kleine Gruppen überraschend aus dem Hinterhalt angreifen, sodass die Spanier, obwohl zahlenmäßig unterlegen, letztlich die indianischen Krieger bezwingen. Als Siegergeschenk erhält Cortés von den besiegten Maya 20 junge Frauen. Eine von ihnen ist eine aztekische Adlige namens Malinche.
Malinche war ebenfalls zweisprachig. Sie sprach Aztekisch und Maya. Und nun konnte Cortés sich auf der einen Seite mit Hilfe von Aguilar vom Spanischen ins Maya verständigen und Malinche konnte dann von Maya ins Aztekische übersetzen. Und über diese Kommunikationskette funktionierte dann die Verständigung mit den Menschen an der mexikanischen Golfküste, die Aztekisch sprachen.
Schon bald braucht Cortés seinen spanischen Übersetzer nicht mehr, denn Malinche, die junge Aztekin, lernt rasch Spanisch, wird seine Übersetzerin, ständige Begleiterin und später auch seine Geliebte. Mit Hilfe seiner beiden Übersetzer erkundigt sich Cortés ganz gezielt bei den Einheimischen und kann sich bald ein Bild über die politische Lage im Aztekenreich machen.
Die Azteken hatten in den Jahrzehnten vor der Ankunft der Spanier viele indianische Völker unterjocht und zu Tributleistungen gezwungen. Und diese indianischen Völker wollten sich natürlich bei erster Gelegenheit von dem aztekischen Tributjoch befreien. Und die sahen in den Spaniern Verbündete. Also man kann sagen, dass die Eroberung des Aztekenreiches nur deswegen funktionierte, weil es viele indianische Hilfstruppen gegeben hat. Und der Grund dafür waren interne Konflikte und Streitigkeiten in Mexiko.
Neben den brüchigen innenpolitischen Verhältnissen und dem diplomatischen Geschick, die Parteien gegeneinander auszuspielen, kommen Cortés bei seinem Eroberungsfeldzug auch Zufälle und Missverständnisse zu Hilfe.
Die Azteken sind sich der Dimension der spanischen Bedrohung nicht bewusst gewesen. Sie hatten in den Spaniern und den Tlaxcalteken, die mit ihnen zusammen kämpften, einen Aufstand gesehen, nicht die Vorboten einer großen Eroberung.
Und außerdem, so der Altamerikanist Nikolai Grube, war den Azteken der Gedanke an territoriale Eroberungskriege fremd.
Wenn die Azteken Kriegszüge unternahmen, dann hatten sie nur das Ziel, ein Gebiet zu bezwingen und den Herrscher gefangen zu nehmen, ihn zur Tributzahlung zu bewegen, um ihn dann wieder zurückzusenden in sein Heimatland. Dort konnte der Herrscher dann weiter regieren, war dann aber ein Vassall des aztekischen Staates. Und vermutlich hatten sie auch gedacht, dass mit Cortés ein ähnliches Verfahren möglich gewesen ist.
Im November 1519 zieht Cortés mit seinen indianischen Verbündeten triumphierend in die aztekische Hauptstadt Tenochtitlan ein und nimmt kurz darauf den legendären aztekischen Herrscher Montezuma gefangen. Doch dann verlässt den erfolgreichen Spanier und seine Leute das Glück. Zu spät erkennt Cortés, dass sie in einer Falle sitzen, denn die aztekische Hauptstadt liegt auf einer Insel im See und kann nur über gut zu kontrollierende Dammwege verlassen werden. Der Rückweg aus der Stadt ist ihnen versperrt. Nachdem die Spanier ein Dreivierteljahr in Tenochtitlan festsitzen, sieht Cortés nur noch eine Möglichkeit, der aussichtslosen Lage zu entkommen. Am 30. Juni 1520 wagen er und seine Leute im Schutz der Dunkelheit die Flucht aus der Stadt. Sie endet in einer Katastrophe. Ein Großteil der Männer kommt dabei um. Die meisten stürzen schwer beladen mit ergaunertem aztekischem Gold und anderen Schätzen in den See und ertrinken. Andere werden von den angreifenden Azteken tödlich verwundet. Als Noche Triste, traurige Nacht, geht dieser Tag in die Geschichte ein. Trotz der großen Verluste und der unrühmlichen Niederlage gibt Cortés seine Eroberungspläne nicht auf. Nachdem die Toten begraben und die Wunden verheilt sind, beginnt er, seine Leute wieder aufzubauen, sie erneut für seine Pläne zu begeistern. Er entwirft eine neue Angriffsstrategie und lässt dafür Boote bauen. Knapp ein Jahr nach der Niederlage wagen die Spanier, unterstützt von ihren indianischen Verbündeten, im Mai 1521 einen erneuten Angriff auf die aztekische Hauptstadt. Die Einwohner von Tenochtitlan und der aztekische Herrscher verteidigen sich so gut es geht. Doch nach dreimonatiger Belagerung kapitulieren die Verbliebenen entkräftet und ohne jegliche Hoffnung.
Auch wenn es Cortés gelang, die Hauptstadt Tenochtitlan im Jahr 1521 unter seine Kontrolle zu bringen und dann 1524 daraus Mexiko-Stadt zu machen, also dann wirklich ganz deutlich zu machen, dass es sich jetzt um die Hauptstadt eines neuen spanisch geprägten Vizekönigreiches handeln sollte, so war doch deutlich, dass die Herrschaft der Spanier sich beschränkte auf ganz, ganz wenige kleine Flecken und ein Großteil des sogenannten aztekischen Reiches war letztlich immer noch in indianischer Hand und merkte von der spanischen Präsenz sehr wenig. Also die Eroberung hat letztlich noch 200-300 Jahre angedauert.
Als Hernán Cortés 1521 die aztekische Hauptstadt in seine Gewalt bringt, ist er 36 Jahre alt und auf der Höhe seiner Macht. Er beginnt mit dem Aufbau einer Verwaltung und erhebt den Anspruch, Vizekönig dieses neuen Kolonialreiches zu werden. Doch Karl V. lehnt das, auch unter dem Einfluss von Cortés Widersachern, ab. Zwar wird Cortés mit großen Ehren am spanischen Königshof empfangen, bekommt ausgedehnte Ländereien in Neuspanien zugesprochen und den Titel eines Markgrafen des Tales von Oaxaca, doch den heiß begehrten Posten des Vizekönigs bekommt ein anderer. Cortés ist enttäuscht, erbost und fühlt sich um die Früchte seiner Eroberungen betrogen und er beginnt, um Anerkennung zu kämpfen. Er organisiert weitere Eroberungszüge, hofft auf neuerliche Erfolge, prozessiert, klagt vermeintliche Rechte, pfründet Tribute und Gelder ein. Aber immer wieder scheitert er und verliert zunehmend die Realität aus den Augen. Schließlich kehrt er 1540 nach Spanien zurück. Er ist nun 55 Jahre alt, verbittert und gesundheitlich angeschlagen. 7 Jahre später stirbt er am 2. Dezember 1547, zurückgezogen in einem kleinen Dorf bei Sevilla. In seinem Testament verfügt er, in der mexikanischen Hauptstadt begraben zu werden. Doch erst knapp 20 Jahre nach seinem Tod werden seine sterblichen Überreste nach Mexiko überführt und im Laufe der nächsten 200 Jahre immer wieder umgebettet. Heute erinnert eine schmucklose Grabplatte in der Nische einer Kirche in Mexiko-Stadt an Hernán Cortés. Und bis heute ist er eine schillernde und umstrittene Gestalt der spanischen Eroberungsgeschichte. Für die einen ist er ein brutaler und skrupelloser Zerstörer, für andere ein begnadeter Taktiker und Politiker. Die Folgen für die eroberten Völker jedoch waren und sind gravierend, so der Altamerikanist Nikolai Grube.
Eine der dramatischen Folgen der Eroberung ist sicherlich der Rückgang der Bevölkerung gewesen. Eine Folge der Krankheiten, die die Spanier nach Mexiko und nach Lateinamerika brachten. Etwa die Hälfte der Bevölkerung, wenn nicht sogar mehr, starb, weil sie über keine Antikörper verfügten gegen die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten. Es folgten Fronarbeit, Steuern, Zwangsarbeit und letztlich der Verlust von kultureller und von politischer Souveränität und Autonomie. Die Folgen von der spanischen Eroberung, das sind die offenen Adern Lateinamerikas, die nach wie vor bluten und dazu führen, dass es in vielen lateinamerikanischen Ländern eigentlich noch immer koloniale Strukturen gibt.